Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo liebe Claudia.
Hallo liebe Anke. Wo bist du gerade?
Wahnsinnig spannend. Ich sitze mal wieder am Schreibtisch, aber dieses Mal gucke ich raus in den Wald und die Sonne scheint. Seit Wochen. Seit gefühlten Wochen. Richtig schön hier.
Die Sonne bei euch. Ja, das ist ja schön. Bei uns hat jetzt 2 Tage geschienen und ich gucke wieder in den Regen. Ich bin nämlich auch zu Hause. Und da fällt mir direkt meine Frage ein, die ich an dich habe, Anke.
Oh, okay.
Und zwar, was war dein Lieblingsspiel als Kind? Und vor allen Dingen, aber nicht nur dein Lieblingsspiel, sondern hast du ein Gefühl, was du in diesem Spiel, also was du mit dem Spiel verbindest oder wie du dich da gefühlt hast? Kannst du dich da an was erinnern?
Das ist deine Frage. Was habe ich gern gespielt und wie habe ich mich dabei gefühlt?
Genau, das ist meine Frage.
Überlege, ich habe total viel gespielt und auch ganz lange gespielt. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich habe am liebsten mehrere Sachen. Ich nenne 3, okay, oder 2. Ich entscheide mich für 2. Also am allerliebsten habe ich gemalt und gebastelt. Das weiß ich noch. Und dabei habe ich mich wunderbar, das hatten wir in Teil 1 schon mal, jetzt würde ich sagen, in Hier und Jetzt gefühlt, wenn ich mich daran erinnere. Das habe ich auch sehr, sehr lange gemacht. Ich war so selbstzufrieden. Ich hatte so Freude am Tun, das weiß ich noch. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich immer so mir so einen Tisch zurecht gemacht habe, wo ich dann Scheren und Kleber und Stifte und ganz viel Papier und alles Mögliche, was so rumlag an Klorollen, und ich weiß auch, Transparentpapier mochte ich so gern. Und dann habe ich so Sachen ausgeschnitten und habe da so Fensterchen reingeklebt. Und ich habe auch, ich glaube, ich habe jeden, den ich irgendwie kenne, beglückt mit meinen Bastelarbeiten. Und dann habe ich so Sachen gestaltet. So, kennst du Fimo?
Ja.
Diese Knetmasse, man in den Ofen tut. Genau, die kam damals raus. Da war ich noch Kind. Da ist Fimo entstanden. Und es war total teuer. Und ich weiß, ich habe davon nie viel gekriegt. Aber ich habe dann aus dieses Fimo, war so heilig für mich. Und dann habe ich so einen Fimo-Clown gemacht. Ich erinnere mich noch dran, als ich den gemacht habe. Und dann wurde der gebacken und dann war das ganz hart. Und den hat meine Oma zu Weihnachten gekriegt. Und als meine Großmutter gestorben ist, hatte die den noch. Der war noch in so einem Blumenübertopf bei der Pflanze. Was ich als Kind gemacht habe.
Oh.
Die hat es, ganz schönes Thema. Die hat es alles wahnsinnig wertgeschätzt. Was auch immer ich ihr gebastelt und gemalt habe, sie hat es aufgehängt und hingestellt und fand es ganz toll. Und ich weiß, ich habe, ich entscheide mich für die ganzen kreativen Dinge. Und es wurde auch sehr, sehr unterstützt, weil da durfte ich ganz viel Zeit und auch Material benutzen und machen. Und das mache ich heute noch gerne. Also das habe ich mir wirklich mit ins Erwachsenenleben gerettet. Ich male heute noch gerne und mache irgendwelche Skulpturen und, also keine Clowns mehr, oder mal irgendwelche Geburtstagsgeschenke an und so.
Und in welcher Umgebung warst du da? Waren da deine Eltern in der Nähe oder warst du da bei dir im Zimmer und die waren im Haus, oder kannst du dich daran erinnern?
Ja, kann ich mich auch dran erinnern. Ich war in meinem Zimmer oder am Küchentisch, wenn ich bei meinen Eltern war. Ich hatte aber so ein Bastelköfferchen, das war gefüllt mit diesen hübschen Dingen. Und das habe ich auch, wenn ich mal zum Beispiel über ein Wochenende bei meinen Großeltern war, war das Bastelköfferchen dabei. Das war so ein kleines, rotes, so ein Kartonköfferchen.
Wie süß.
Und mit dem bin ich verreist, ja.
Wie schön.
Ja. Und ich glaube, ich habe dann bei meine Oma, die hatte eine Bäckerei und eine Gaststätte dabei. Und da gab es natürlich auch ganz viele leckere Dinge. Und da durfte ich mir, das weiß ich noch, im Laden immer was aussuchen. Also ich durfte mir 3 Sachen aussuchen. Und dann habe ich mich da mit meinen 3 Sachen, das waren natürlich Packungen, zum Beispiel Messino, diese Orangenkekse, die mache ich auch heute noch.
Ach ja.
Kennst du die?
Nee, nicht die mit dem Gelee oben, ne?
Gelee innen drin haben die. Die haben so ein Biskuit, dann ist Gelee und dann ist Schokolade. Mhm. Und das war ganz spannend. Da fallen mir, wenn du mich jetzt fragst, das ist total schön, weil da fallen mir jetzt ganz, ganz viele Sachen ein. Da war zum Beispiel diese Messino-Kekse, Achtung, Werbung, ich mir egal, ob wir das dürfen oder nicht, die sind oder waren von Balsen. Und dann war immer so der Vertreter von Balsen da, das war der Herr Kress. Und ich durfte immer dabei sitzen, wenn meine Oma, da war ich also wirklich Kind, da war ich 5, 6 Jahre alt, älter auf gar keinen Fall. Und da durfte ich dabei sein, wenn die Oma die Bestellung aufgegeben hat, was der Herr Kress alles liefern soll. Und ich war immer sehr glücklich, wenn sie viel Messino-Packungen bestellt hat.
Ach Gott, ist das schön.
Ja, und als ich älter war, was habe ich da gespielt? Also kreativ war ich schon immer. Was habe ich noch gern gespielt? Ich hatte zum Beispiel überhaupt gar keine Barbie. Ich hatte, Achtung, das passt zum Shine-On-Thema. Ich hatte die Familie Sonnenschein. Die waren irgendwie, die haben mir besser gefallen. Ich weiß noch, ich habe mir die gewöhnt. Ich habe immer gesagt, ich will keine Barbies, die mag ich nicht. Ich will die Familie Sonnenschein. Ich habe lange gespielt. Ich glaube, ich habe mit Familie Sonnenschein gespielt, bis ich so, wir sind umgezogen, da war ich 10. Also ich denke, dass ich so 10, bis ich 10, 11 Jahre alt war, habe ich mit Familie Sonnenschein gespielt.
Familie Sonnenschein, wie schön. Mhm. Ja, hört sich beides schön, total gell? Schön an. Also es mit so viel Ruhe, da ist so viel Ruhe drin. Das war auch, also darum habe ich auch die Frage gestellt, weil wenn ich so an das denke, wenn ich so daran denke, was ich gerne gespielt habe, waren es vor allen Dingen Dinge, in denen ich mich im Hier und Jetzt gefühlt habe und in Ruhe gefühlt habe. Und ja, dass ich mich aufgehoben gefühlt habe und behütet. Also mich in einer irgendwie totalen Sicherheit. Und deswegen habe ich immer gerne in der Nähe meiner Eltern gespielt oder ganz früher in der Nähe meiner Pflegeeltern gespielt, diese Sicherheit zu haben. Also mir hat es gereicht, dass ich die höre, dass die da sind, dass ich weiß, es passiert jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches. Und dann konnte ich mich in mein Spiel vertiefen und ich habe sehr gerne mit Puppen gespielt. Ich habe die gerne angezogen, ausgezogen, hingelegt, mit denen Rollenspiele gemacht und, und. Und das zentrale Gefühl war aber immer dieses Gefühl der Sicherheit. Also dieses Gefühl zu haben, wirklich sicher zu sein. Und dann weiß ich, dass dann die Spiele auch intensiv waren und mir, also da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Ich hatte auch Situationen in meinem Leben, wo ich mich nicht sicher gefühlt habe. Und zum Beispiel an solche Phasen, da kann ich mich auch wenig an Spiele erinnern. Ja, das ist spannend.
Ich überlege gerade, Puppen mochte ich auch. Ich bin jetzt richtig mit Puppenwagen durch die Gegend gefahren und habe die auch immer irgendwie an- und ausgezogen. Aber das war, ich habe es gemacht. Ich hatte auch ein paar Puppen. Ich überlege gerade, was ich lieber, ich kann das, ich weiß das gar nicht mehr, was ich lieber gemacht habe. Ich habe auch parallel gespielt. Aber was du sagst, ich glaube, was ganz wichtig ist, das wissen wir jetzt heute aus fachlicher Sicht, dass ein Kind ja nur ins Spiel versinken kann, wenn es sich sicher fühlt.
Ja.
Da hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen. Ein Kind, das da sitzt, und ich glaube, du hattest es so formuliert, und dann irgendwie das Spielzeug von der rechten in die linken Hand nimmt, aber einen abwesenden Blick hat, das spielt ja nicht. Mhm. Und wenn wir von Spielen sprechen, sprechen wir ja immer gleichzeitig von Lernen. Nochmal, Spielen ohne Lernen funktioniert überhaupt nicht. Lernen ohne Spielen geht schon. Andersrum ist, wenn ein Kind spielt, wird es immer lernen. Also es lässt sich überhaupt nicht verhindern. Dazu braucht es aber eben die Sicherheit, dass es nicht in Gefahr ist.
Genau.
Und das kann man ja auch ganz lang zurückführen. Da können wir ja die Geschichte vom Säbelzahntiger, das magst du vielleicht erzählen, warum Kinder im Prinzip aufmerksam sein müssen und nicht in ein Spiel versinken können, wenn sie nicht in Sicherheit sind, weil sie sonst gefressen werden.
Ja, ich meine, so durch die Bindungstheorie ja auch erklärt, sobald ein Kind weiß, dass der sichere Hafen, also dass der Mensch, der ihm das Überleben sichert, also der ihm im Grunde genommen den Rücken frei hält, in der Nähe ist, dann kann das Kind ins Spiel finden. Und dieser Radius, der sich halt um diesen Menschen bildet, der verändert sich mit der Zeit. Ganz kleine Kinder brauchen es noch ganz nah. Und je älter sie werden, umso mehr Vertrauen kommt, dass auch über eine gewisse Distanz und Zeit diese Sicherheit bestehen kann. Das ist aber erst ab einem bestimmten Alter möglich. Und da sprechen wir nicht von, wenn die Kinder unter 3 Jahren sind. Da brauchen die einfach, also man kann das schon übergeben an andere Personen, das ist möglich. Aber ein Kind braucht eine Person, an die es diese imaginäre Schnur gebunden hat, womit es sich bewegen kann im Raum, mit dieser Sicherheit, weil eben evolutionär bedingt gab es Zeiten, die sehr, sehr gefährlich waren, wo halt, wenn dieser Mensch das Überleben nicht sichert, der erwachsene Mensch, das Kind schlichtweg sterben könnte. Es könnte also jemand kommen, der das Kind fressen will, eben der Säbelzahntiger. Das ist schon sehr lange her, aber unser Gehirn weiß das leider noch nicht, dass heute gar nicht mehr so viele Säbelzahntiger durch die Gegend laufen. Man weiß es nicht.
Das ist aber, glaube ich, ganz gut zu beobachten auch. Großes Thema Feinfühligkeit. Die ganz jungen Kinder, die schauen ja immer. Also die holen sich die Rückversicherung einfach, indem sie gucken, ist da noch jemand? Und dann langt's ja oft schon, wenn ein Kind einen freundlichen, aufmunternden Blick kriegt und dann gehen sie weiter und spielen. Und ich denke so, also ab 3 wäre es, ich würde es ein bisschen früher. Ich denke mal so 18 Monate, 2 Jahre ist, glaube ich, ein ganz gutes Alter, wo man sagt, das Kind hat Objektpermanenz, das Kind... Also wir gehen jetzt immer von feinfühligen, freundlichen Menschen aus, ist klar, ne?
Ja, natürlich.
Ja, das ist die Prämisse, das muss natürlich sein. Und dann, glaube ich, kann ein Kind schon auch früher sich sehr sicher fühlen, auch nicht nur in seiner Familie. Und man kann es ganz gut sehen, wie sicher sich ein Kind fühlt, weil sobald ein Kind sich ins Spiel versenkt und da auch bleibt, im Sinn von wegen, wie lange können sich Kinder konzentrieren, solange sie interessiert sind.
Genau.
Und dann sind ja die Kinder sicher in ihrem Spiel. Und ganz wichtig ist ja, die Exploration ist ja ein ganz wichtiger Teil der Bindung.
Ja.
Mhm. Und zwar geht es um so Sachen wie, wie viel dürfen wir den Kindern zumuten? Wie viel müssen wir Kindern zumuten? Der Klassiker, ich denke mal, das hast du bei dir in der Praxis, das erlebe ich bei mir in den Beratungen ganz oft. Und ich erlebe das vor allem auch in Fort- und Weiterbildungen. So Fragen wie, ja, wie soll denn das Kind das schaffen, dass es in der Schule sitzen bleibt, also auf dem Stuhl sitzen bleibt, wenn es den ganzen Tag, nehmen wir mal ein Beispiel, im Waldkindergarten durch die Gegend läuft und nicht lernt, der Klassiker auszuschneiden. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe sehr gern geschnitten, ich habe sehr gern ausgeschnitten. War für mich jetzt kein Thema, weil ich habe es ja gern gemacht, gell? Ich habe dir ganze Zoos ausgeschnitten, also so Tierchen. Nur wenn ein Kind das jetzt nicht gern macht, was macht man denn mit dem Kind? Claudia, was würdest denn du sagen? Müssen wir ein Kind jetzt zwingen? Kann das dann in der Schule nicht sitzen bleiben? Ich stelle gerade mal so ein paar Fragen. Müssen wir den Kindern, jetzt wird es mal ganz autoritär, ich spiele ein Spiel mit dir, ist okay, Claudia?
Okay, hau raus.
Ich spiele jetzt mal das Spiel, mein Kind kommt in die Schule, ist jetzt 5 Jahre alt. Und ich will jetzt von wegen, Frau Stolz, wie schaut denn das aus? Trainieren Sie das mit der Emma? Lernt die Emma bei Ihnen ausschneiden? Und wenn, also es wäre mir schon wichtig, dass sie das macht. Was sagst du denn jetzt zu mir, wenn ich zu dir komme?
Ich biete der Emma das sehr gerne an und dann schauen wir, ob die Emma da Freude dran hat, auszuschneiden.
Oh, wenn sie jetzt keine... die will ich nicht. Ja. Genau, nee, die will ich nicht hören. Also wenn ich jetzt dann würde ich sagen, ja, was ist denn, wenn sie keine Freude dran hat in der Schule, muss es aber doch können. Was macht man denn jetzt? Ich habe Angst, dass die Emma in der Schule einfach, dass sie nicht mitkommt.
Also ich kann schon verstehen, dass man möchte, dass sein Kind in der Schule gute Erfahrungen macht. Und was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass ich Emma das anbieten werde und dass sie natürlich auch die Schere in die Hand nimmt und ich sehr gut beobachten und beurteilen kann, in welcher Art nimmt sie die in die Hand, ist sie in der Lage, die Finger zu spreizen und auch zu schneiden, das, was für diesen Schneidevorgang wichtig ist. Und wenn ich sehe, dass sie das kann und es aber nicht machen möchte, ist das total in Ordnung, dann muss sie das nicht machen. Also ich werde sicherlich kein Kind zwingen, das kann ich sowieso nicht, Dinge zu tun, die es nicht machen möchte. Und wenn es es nicht kann, wenn ich beobachte, dass Emma motorische Schwierigkeiten hat, die Schere zu halten, dann würde ich mit ihnen Rücksprache halten, dass sie das beobachten und dass sie das vielleicht irgendwo abklären, ob in der Motorik tatsächlich alles gut ist. Aber hier ist es mir wichtig, dass Emma die Dinge tut, Also wo sie Freude dran hat. Und wenn sie keine Freude hat, Dinge zu schneiden, dann braucht sie das nicht tun. Es wird ihr hier vorgelebt und meistens ist es so, dass die Kinder dann Interesse zeigen und das dann auch machen wollen. Das zeigt so meistens, ne, so das, was, also wir bieten es an und wenn Emma das machen möchte, ist es okay. Und wenn Emma es nicht machen möchte, dann kann Emma was anderes machen. Dann hat sie für was anderes mehr Freude.
Ich höre schon, wenn ich im Seminar sitze und ich sage solche Sätze, die sage ich auch, dann kommen oft von wegen, ja, aber Frau Ballmann, man kann doch nicht im Leben nur das machen, was man will. Das können Sie doch auch nicht. Sie müssen doch auch Sachen machen, die Sie nicht wollen. Und wenn ich das einem Kind nicht zumute, wann soll es denn das lernen? Ich kann dir sagen, was ich auf sowas sage. Was sagst denn du auf sowas?
Das Leben ist kein Ponyhof. Nur die Harten kommen in den Garten. Nein, mal Spaß, Spaß beiseite. Das sind ja noch die, also ich finde, das sind ja noch die undramatischeren Sachen. Viel dramatischer finde ich, wenn es um Erziehungsfragen geht. Also wenn es darum geht, Paulchen sitzt einfach im Stuhlkreis nicht. Er ist schon 4 Jahre alt, er bleibt keine 10 Minuten sitzen. Und ich finde, es ist jetzt mal an der Zeit, dass Paulchen lernt, auch mal sitzen zu bleiben. Und ich erwarte von ihm, dass er das kann. Und das ist dann das, wo ich Probleme mitkriege, weil ich sage, ich werde Paulchen nicht zwingen, im Stuhlkreis zu sitzen, auch nicht, wenn er 4 ist. Und nicht, weil ich laissez-faire bin und vielleicht und sage, ja, Paulchen, mach doch einfach, was du willst, sondern weil ich gucke, warum fesselt Paulchen das, was wir im Stuhlkreis machen, nicht? Ja. Warum kann ich seine Aufmerksamkeit nicht kriegen? Was steckt denn dahinter? Weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jedes Kind und auch nicht nur im Kindergarten, ich finde, in der Schule geht das weiter, jedes Kind hat einen Grund, sich so zu verhalten, wie es sich gerade verhält. Und ich sage dann nicht, das ist mir egal. Ich tue jetzt nichts, damit das Kind wieder in den Kreis reinkommt. Aber ich werde es nicht dazu zwingen. Das kann ich gar nicht.
Ja, vor allem, du müsstest ja dazu dann Gewalt anwenden.
Ja, und das ist genau der Punkt, wo viele, ich höre es schon, ich höre das Raunen. Wo viele sagen, ja, aber manche Dinge sind einfach nötig, die müssen einfach sein. Da kann man jetzt auch nicht so viel, ich erwarte das und das muss jetzt auch funktionieren. Und das ist so ein schmaler Grat. Ich bin da durchaus bei. Ich finde auch, dass gewisse Dinge funktionieren sollten. Ich kann aber nicht das, was ich von einem Kind will, dem Kind überstülpen, sondern ich muss es systemischer sehen. Ich muss gucken, was für Gründe gibt es, warum das Kind das, was es dort tun soll, nicht tun kann. Und ich gehe nicht davon aus, dass das Kind es nicht tun will, weil es sich seiner bewusst ist und auch der Tragweite seiner Handlung bewusst ist. Und dann entscheidet, ich tue das nicht. Sondern ich gucke, wie kann ich denn dem Kind helfen, das zu tun?
Würde ich vom Alter her unterscheiden, aber auch wenn ein Kind sagt, wenn ein Kind ganz klar sagt, es ist ihm bewusst, es möchte etwas nicht tun, das ist in Ordnung.
Ja, richtig. Aber jetzt sind wir zum Beispiel beim Lernen. Hausaufgaben, ne? Was ist denn, wenn ein Kind ständig sagt, mache ich nicht?
Naja gut, da würde ich jetzt hinschauen von wegen, was steckt denn dahinter, welche Angst ist vielleicht dahinter, welches Vermögen oder auch Unvermögen. Nur es ändert da, ich kann halt einfach niemanden zwingen, irgendwas zu lernen, wenn ich möchte, dass dieses Lernen nachhaltig ist.
Es gibt ja auch unterschiedliche Typen. Also ich habe 3 Kinder und alle 3 Kinder sind komplett andere Lerntypen. Das, was ich bei dem einen Kind machen konnte, konnte ich bei dem anderen vergessen. Ich habe ein Kind, der hat nur gelernt, wenn der in Interaktion mit seiner Umwelt war. Er musste quasi über das, was er gerade lernt, sprechen. Natürlich vorzugsweise mit mir. Ich habe quasi parallel sein Studium mitgemacht. So, zum Glück war es was mich interessierte. Und Kind 2, da habe ich keine Ahnung gehabt. Der hat einfach, mit dem habe ich nicht einmal Hausaufgaben gemacht während der gesamten Schulzeit. Der wollte immer alles alleine regeln. Da musste ich hinterher sein, um zu gucken, wie sind denn deine Leistungen, wo brauchst du was? Kind Nummer 3 ist so ein Mischmasch. Aber jedes Kind ist anders. Und hätte ich bei Kind 1 gesagt, pass mal auf, setz dich ins Zimmer, lern das, ich erwarte das von dir, dann kriegst du, wenn du das geschafft hast, kriegst du von mir 4 Bonussternchen und wenn du 20 Bonussternchen hast, gehe ich mit dir ins Kino, weil solche Dinge machen Eltern ja auch sehr gerne, dann das wäre fatal gewesen, weil er wäre nie ins Kino gegangen. Niemals wäre dieser Junge ins Kino gegangen. Das hätte nicht funktioniert.
Das wäre der eine Grund gewesen. Der wäre nie ins Kino gegangen. Ich sehe das langfristig und sehe das noch dramatischer. Was heißt dramatischer? Doch, ich finde, es ist dramatischer. In dem Moment, wo ich die ganze Zeit nur extrinsisch laufe, im Prinzip nur über Belohnung laufe, habe ich halt einfach nicht mehr Lust, irgendwas zu lernen. Und wir haben uns da auch schon mal, ich weiß jetzt gar nicht mal, im Podcast oder privat drüber unterhalten, wie schön das ist, wenn Menschen diese Lernlust entwickeln und auch kultivieren. Und es geht einfach in der ganz frühen Bildung los. Und es ist in meinen Augen ein ganz großer Teil der frühen Bildung. Und was bleibt denn dann? Es bleiben dann eben Erwachsene, die ein Leben lang offen sind. Offen für alle möglichen Erfahrungen, offen für Werteveränderungen. Wir haben das letzte Mal über Werte gesprochen, offen für Sprachen und so weiter. Ich habe sehr, sehr spät angefangen, Klavier zu lernen und ich lerne nochmal. Ich spiele nicht, ich lerne. Und von deinem Sohn, wo du jetzt gerade gesagt hast, der Sohn, der so ein Selbstläufer war, die gibt es halt einfach auch. Ja. Nur, und das finde ich so wichtig, dass, und das müssen die Schulen einfach auch, das ist auch die Verantwortung der Schulen, dass Lehrer hinschauen, wie tickt denn welches Kind. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist seit 30 Jahren, ist die Realschullehrerin. Hallo Martina. Die macht Deutsch und Religion und die liebt ihren Job und die hat dieselben Bedingungen wie alle anderen auch. Hm. Und ich merke einfach, wenn die von ihren Schülern und Schülerinnen redet, wie liebevoll die redet, wie die es schafft, die Kinder abzuholen und das seit so vielen Jahren schon. Und ich bewundere sie da wahnsinnig. Und die hat noch nie, und die wird es mir sagen, wir kennen uns auch seit 35 Jahren, die hat noch nie schlecht über ein Kind gesprochen. In all den Jahren. Und in den Sommerferien sagt sie immer, 4 Wochen würden ihr auch reichen. Sie freut sich schon, wenn es wieder losgeht.
Ja, wie schön. Und das spürt natürlich ein Kind. Und da sind wir schon wieder bei der Haltung. Ich weiß nicht, wir haben jedes Mal das Thema Haltung in der Sache. Weil ich möchte nicht pauschalisieren. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es gibt Situationen, wo ich in dem Moment eingreife, wo ich etwas machen muss als Pädagoge, als Elternteil. Das ist ganz klar und ganz normal. Und es ist auch so, dass es viele Situationen gibt, in denen es auch mal nicht so wertschätzend rüberkommt, dem Kind gegenüber, wie es vielleicht sein sollte. Aber das sind für mich jedes Mal die Punkte, wo ich als erwachsener Mensch die Verantwortung habe, zu gucken, was steckt dahinter. Entweder kann ich mich rauslösen und habe mit Kindern einfach nichts mehr zu tun, wenn ich mich mit dem nicht stellen möchte. Wenn ich aber weiterhin mit Kindern arbeiten möchte, muss ich das bei mir aufräumen. Weil es ist doch so, dass dass Übergrifflichkeiten, dass irgendetwas passiert, das passiert im Affekt. Und jetzt sage ich was nicht nett klingt und was ich aber wirklich sehr nett meine und ich beziehe mich damit ein. Es nutzt mein ganzes Wissen, meine ganze Wissenskompetenz nutzt nichts, wenn ich im affekten Arschloch bin.
Gut gesagt. Ich glaube, da beziehe ich mich jetzt auch gleich mal mit ein, das können wir alle.
Natürlich, und das heißt wir nicht, haben, dass ich das nicht bin. Ich mal bitte, ne? Ist es wirklich so? Ich meine auch mich damit. Ich möchte nicht irgendwie was beweihräuchern, sagen, oh, ich mache hier irgendetwas toll, um Gottes Willen. Und es ist auch nicht so, dass ich permanent darüber nachdenke, was ich tue. Gar nicht, weil das meiste kommt ja intuitiv. Ich habe sehr viel gelernt. Mhm. Ich weiß, gewisse Abläufe sind so und so. Aber die Entscheidenden, die sind im Affekt. Es ist im Affekt, wenn mir etwas zu viel wird. Bei mir wird dann was getriggert oder angepiekst. Und dann holt sich mein System etwas und ich habe keine Möglichkeit mehr nachzudenken. Aber ich habe die Verantwortung, kurz danach oder in dem gleichen Moment darüber nachzudenken und alles dafür zu tun, dass das nicht mehr vorkommt.
Okay, da würde ich gerne ein bisschen widersprechen.
Okay,
mach das.
Mach das. Ja, finde ich aber schön.
Ich glaube, dass wir alle im Affekt Arschlöcher sein können. Entschuldigung für dieses Wort in einem Podcast. Ich sage jetzt A, Punkt, Punkt.
Wird es uns rausgeschnitten?
Ich glaube aber auch, nein, das brauchst du nicht rausschneiden. Das bleibt schön drin, weil ich finde, es ist griffig. Ich glaube aber, dass es dass gerade für Pädagogen es die Aufgabe ist, dass sie sich aufräumen. Und dass da möglichst, dass ich meine Trigger zumindest kenne. Und wenn ich sie kenne, dann ist da schon auf jeden Fall auch so dieses Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und ich muss als Pädagoge auch in der Lage sein, diesen einen Atemzug zu machen, der mich vom Affekt abhält. Hm. Dann ist es nämlich kein Affekt mehr. Genau. Dann ist es nur noch A-Punkt-Punkt.
Auf jeden
und
Fall.
Ich unterscheide, du weißt es schon, ich unterscheide sehr, sehr zwischen Eltern und Pädagogen.
Ja.
Ich sage zum Beispiel auch, ich muss, um ein guter Pädagoge, gute Pädagogin zu sein, definitiv keine eigenen Kinder haben, weil ein Gynäkologe hat auch keine Gebärmutter und kennt sich damit sehr gut aus. Das ist schon mal Punkt eins. Und dann, glaube ich, sind wir, ja, natürlich sind wir Erwachsenen. Wir Erwachsenen sind in 100% Verantwortung, wenn es um den Umgang mit Kindern geht. Gerade auch mit jungen Kindern. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau, dass wir uns dann natürlich dementsprechend auch wieder in die Verantwortung gehen können, uns beim Kind eventuell auch entschuldigen. Fände ich wichtig, um die Würde des Kindes wiederherzustellen. Mhm. Kinder lernen dadurch natürlich auch, wie ist das Leben wirklich, wie geht Entschuldigen. Das sind die Dinge, die stehen auch in allen meinen Büchern sehr ausführlich drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir haben letztes Mal über das Thema Verzeihen gesprochen, dass wir uns auch selber verzeihen. Mhm. Und es ist gleichzeitig wichtig, dass wir uns klar machen, du sagst es immer so schön, wenn's mich piekst, hat's mit mir zu tun und nicht mit dem Kind. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es ist natürlich viel anstrengender zu sagen, von wegen so, ach, das ist mein Thema. Und da habe ich ein Beispiel vielleicht sogar, dass wir manchmal Dinge einfach, also andersrum, wir nehmen ja die Dinge alle anders wahr. Wir nehmen sie immer wahr auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen. Für die Fachleute hier Konstruktivismus. Und da glaube ich, ist es wichtig. Wir beide hatten neulich ein recht schönes Erlebnis.
Ja,
da ging zum Thema selektive Wahrnehmung. Soll ich das kurz erzählen? Magst du es erzählen?
Nee, erzähl du. Ich weiß, was du meinst.
Ich erzähle mal, ich versuche es zusammenzufassen. Also es ging darum, dass momentan beim Regen wahnsinnig viele Schnecken in den Gärten sind, unter anderem in meinem. Und dann habe ich erzählt, dass meine Oma früher die Schnecken, entweder die hat Bierfallen gebaut, also so Plastikbecher mit Bier drin, dann sind die da reingefallen und sind ertrunken. Oder sie hat, um ihren Salat zu retten, hat sie die Schnecken zum Teil auch zerschnitten. Und ich habe zu dir gesagt, ich würde nie eine Schnecke zerschneiden, das kann ich überhaupt nicht. Ich lasse die halt einfach krabbeln, auch wenn ich Nacktschnecken nicht so toll finde. Dann, kleiner Cut, war folgende Situation. Dein Sohn spielt in einem Symphonieorchester und da wurde ein Teil des Auftritts wurde in einer Fernsehsendung übertragen. Und du hast mir den Link geschickt in der WhatsApp zu dieser Fernsehsendung. Und ich habe nur den Link gesehen und die erste Überschrift, Unterschrift praktisch unter diesem Post, wie heißt denn sowas, unter dieser Nachricht war Nacktschnecken. Und so, ich habe nur Nacktschnecken gesehen und bin sofort in den Widerstand gegangen und dachte mir so, nein, ich werde keine Schnecken zerschneiden. Also ich habe gar nicht gesehen, dass es eigentlich ab Minute 3,27 um deinen Sohn ging, sondern auf jeden Fall, ich habe nicht mal mitgekriegt, dass es überhaupt um deinen Sohn geht, der übrigens Geige spielt und eine schöne Geige hat und überhaupt ein schöner Sohn ist. Ich habe auf jeden Fall nur Schnecke gelesen und dachte mir, jetzt schickt sie mir doch tatsächlich die Anleitung dazu, wie ich Schnecken töte. Ich werde es nicht tun.
Ja, selektive
so viel
Wahrnehmung.
Zu selektiver Wahrnehmung. Es hat sich dann alles aufgelöst, weil ich habe dann weitergelesen. Aber dann war klar, es geht um die Violine und nicht um die Schnecke. Und ich glaube, da sind wir alle drin.
Ja. Auf welche Festplatte fällt es? Was hören wir? Und letztendlich bestimmt natürlich immer der Empfänger das, was er hört. Das, was
so
er
es.
Aus dieser Kombination des Gesprochenen, der Gestik, der Zwischenzeilen, der Mimik, wenn man sie denn sieht und, was man da versteht. Weil es resoniert ja mit dem, was in mir ist. Ich habe auch Dinge, wenn ich irgendwas höre und das spricht genau mein Thema an, dann macht das was mit mir. Dann denke ich darüber nach. Dann sagte unsere gemeinsame Bekannte Gunda Frei, sagt immer gerne, wenn es dich länger als 90 Sekunden beschäftigt, dann hat es was mit dir zu tun. Egal was.
Ja.
Und das ist also ich heute betrachte ich sowas als großes Geschenk, weil früher haben mich solche Sachen auch genervt, weil ich ständiges Kopfkino hatte, über Dinge nachgedacht habe. Oh Gott, und nein, und was hat das mit mir? Und das stimmt überhaupt nicht, weil ich das Gefühl, was dann aufkam, einfach auch nicht fühlen wollte. Irgendwann habe ich zugelassen, dass es meins ist. Und manche Dinge konnten sich schnell auflösen, andere Dinge, die tiefer saßen, haben etwas länger gebraucht oder vielleicht auch noch Begleitung gebraucht. Aber wichtig war zu sehen, es kommt sowieso immer wieder. Das heißt, wenn man jetzt konkret, mir fällt jetzt gar nichts Konkretes ein. Oder zum Beispiel, wenn mich jetzt, wenn jemand sagen würde in einem Podcast, dass irgendwie nur Frauen mit Kleidergröße S irgendwie berechtigt sind, irgendwo lang zu laufen oder so, keine Ahnung. Dann hätte mich das früher...
Okay, ich bleib zu Hause.
Früher hätte mich das getroffen, weil ich da ein Thema mit hatte. Das hätte mich getroffen, ich hätte es gemein gefunden, wie kann jemand sowas sagen und. Heute würde ich sagen, also es würde mich überhaupt nicht interessieren und ich würde drüber hören.
Claudia, um das jetzt zu verstehen, man kann uns ja nicht sehen. Vielleicht sollten wir uns outen, dass wir beide Kleidergröße XS haben.
Genau, XS, richtig.
XS. So Puppengröße.
Absolut.
Nein, also wir sind beide recht große Frauen, würde ich mal sagen. Ja. Und sind ein bisschen entfernt von Größe XS.
Ja.
Und nicht umsonst wird eine unserer Folgesendungen, wir wissen noch nicht welche, da freue ich mich schon so drauf, da werden wir über Seekühe sprechen.
Ja, sobald wir mal aus dem Thema hier mit Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung, Haltung und keine Ahnung was rauskommen. Mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, deutlich zu sagen, dass ich ein Kind und das habe ich in all meinen Jahren immer, immer tiefer auch verinnerlicht. Ich kann ein Kind nicht formen nach dem, wie ich es haben will. Was aber nicht heißt, dass mir nicht meine Werte total wichtig sind. Wir haben hier innerhalb der Familie ganz klare Werte. Wir haben hier in der Familie ganz klare Regeln. Und meine Tochter, ich habe gerade eben noch mit ihr einen Tee getrunken, wir haben gequatscht. Ich habe meine Tochter, also auch meine Söhne, die haben noch nie im ganzen Leben, und die sind jetzt wirklich schon groß, haben wir die für irgendetwas bestraft. Das gab es einem, das kann ich wirklich jetzt sagen, da kann ich einen Haken dran machen. Haben wir nicht. Es gab nie Stubenarrest, es gab nie, das darfst du heute nicht, das gab es nicht, aber nicht, weil uns die Dinge egal waren, sondern weil wir geguckt haben, dass wir gemeinsam mit den Kindern eine Lösung gefunden haben. Für mich war immer klar, was ist meine Priorität, von was weiche ich nicht ab? Und dann habe ich geguckt, wenn ich etwas von meinen Kindern erwarte, hat das wirklich was mit dem zu tun, was ich da gerade vermitteln will, oder vermischen sich da eigene Vorstellungen? In meinem Fall bin ich da meinem Bruder so unglaublich dankbar, dass er ist bei mir in mein Leben gekommen, als ich 9,5 Jahre alt war. Und von da an war klar, egal wie sehr du dich über einen Menschen aufregst, er tut es nicht, um dich zu ärgern. Er tut es, weil er gerade keine andere Handlungsoption hat. Das habe ich so verinnerlicht.
Ja, und ich denke, das ist die Grundhaltung, mit der auch Eltern mit Kindern und auch Pädagogen in den Einrichtungen mit Kindern umgehen. Ich denke, das ist das eigene Wertesystem. Eben gerade auch dieses Thema, was hat es mit mir zu tun? Warum berührt es mich? Warum reg ich mich drüber auf? Was sind meine Erwartungen? Und du hast gerade so schön gesagt, Kinder formen. Ich glaube sogar, dass das nicht unsere Aufgabe ist und vor allem auch nicht unser Recht.
Genau.
Ich denke, es geht wirklich um Entfaltung und es geht darum zu schauen. Und das sind doch auch letztendlich die glücklichen Erwachsenen sind doch, und die gesunden Erwachsenen auch, sind doch die Menschen, die ein Leben leben, so wie sie leben möchten und nicht das Leben der anderen.
Und guck mal, Anke, was ich da jetzt, wo du sagst, die Erwachsenen, schauen wir uns doch mal an, was ist im Moment der größte Markt? Der allergrößte Markt ist der Coaching-Markt in Richtung, wie finde ich mich? Wer bin ich? Was habe ich für Wünsche? Was habe ich für Werte? Ja. Und wie kann ich tatsächlich mich spüren? Das heißt, das, was wir den Kindern mühsam austreiben, suchen sie dann als Erwachsene. Und genau die Erwachsenen, die es machen, treiben es gleichzeitig den Kindern aus. Und da ist für mich eine Diskrepanz. Aber nicht, weil ich klugscheißern will und sagen will, ich mache hier irgendetwas besser, sondern weil ich so, so gerne Menschen einladen will, zu sagen, entspannt euch doch mal. Lasst euch nicht so sehr von eurer Angst treiben, euer Kind könnte nicht genügen. Natürlich ist die Angst die, kommt mein Kind, das machen doch Eltern nicht, weil sie, oder Erzieherinnen und Erzieher unbedingt, weil sie dem Kind schaden wollen, sondern weil sie dem Kind helfen wollen, Regeln zu lernen, damit das Kind klarkommt, da wo es klarkommen soll. Aber entspannt euch doch bitte mal.
Ich denke auch, dass die größte Antriebskraft Angst ist. Angst, also Zukunftsangst in dem Moment auch. Dann auch die Idee, dass Eltern Kinder glücklich machen können. Das können sie nicht. Das funktioniert nicht. Dann hätten wir nur glückliche Menschen. Weil ich glaube, alle Eltern wollen ihre Kinder immer glücklich machen. Und dennoch gibt es so viele Menschen, die am Leben verzweifeln. Aber auch die haben Eltern oder hatten Eltern, je nachdem, die nur das Beste für sie wollten. Da gibt es einen wunderbaren Film, der ist schon uralt. Der heißt Alphabet, Angst oder Liebe. Den zeige ich unglaublich gern in Seminar, also in Weiterbildungen, weil da braucht man schon ein bisschen Zeit dafür. Und ich denke oft, ich nehme auch oft das Beispiel her, wenn es darum geht, um Zeit haben, da kann ich daran anschließen, was du gerade gesagt hast. Dieser ganze Coaching-Markt, wer bin ich, wer will ich sein, wie komme ich dahin, dass ich zu mir komme, was ist meine Lieblingsfarbe, du hast es vorhin gefragt, dieses Gefühl, was hast du gern gespielt, was hast du gefühlt? Das ist eine klassische Coaching-Frage, wenn man wieder irgendwo hin will, von wegen, was mache ich eigentlich gern? Es gibt so viele Menschen, die haben den Kontakt zu sich total verloren. Und den haben die nicht erst verloren, als die 35 waren. Den haben die sehr wahrscheinlich verloren, als sie 5 waren oder weniger oder noch jünger. Und warum? Weil immer jemand da war, der die ganze Zeit sagt, was wann zu tun und was wann zu lassen ist.
Ja.
Kinder können sich gar nicht selbst entdecken, wenn immer die Stimme von außen wichtiger ist als die Stimme von innen. Und die Stimme von innen, die muss ich halt erst finden und die muss ich ja auch erst bilden. Und ein Beispiel, das ich immer ganz gern nehme, ist alle Menschen, die irgendwann schon mal irgendwelche Seminare gemacht haben, wo es um Wahrnehmung geht, haben wahrscheinlich auch schon Rosinen gelutscht. Von wegen Wahrnehmung und Sinne. Man kriegt eine Rosine, dann guckt man die erstmal eine Weile an, dann drückt man ein bisschen auf der Rumpen, dann muss man die in den Mund nehmen und gucken, wie die schmeckt und darf die aber erstmal nicht schlucken, um einfach wahrzunehmen. Alles das könnte man sich, glaube ich, sparen. Übrigens auch das Geld könnte man sich sparen. Sowas kostet ja auch Geld, diese Kurse.
Ja, nicht zu knapp.
Nicht zu knapp, genau. Ich bin der Meinung, wir sollten Rosinenlutscherkurse anbieten.
Ganz genau.
Genau, lutschen Sie eine Rosine. Kostet nur 499 Euro. Sind nur noch 3 Plätze frei. Geht morgen los.
Keine Angst.
Doch, Verknappung, deswegen, das ist eine Verkaufsstrategie, Verknappung heißt das Ding, finde ich übrigens total eklig. Also jeder, der sich auskennt, merkt sofort, wenn er manipuliert wird. Ich würde niemals einen Kurs kaufen, wo zu mir jemand sagt, nur noch 3 Plätze, Sie müssen bis morgen entscheiden. Wo ich sage, alles Lüge. Gut, wie komme ich jetzt wieder dahin, wo ich hin wollte? Genau, Rosinen lutschen. Würden wir Kindern viel mehr Möglichkeit geben, mit ihren Sinnen, in den ganz jungen Kindern, mit ihren Sinnen zu leben, bei einem Spaziergang so viel Zeit zu haben, dass sie jede Schnecke anpatschen dürfen. Und keine Schnecken auseinanderschneiden, nur gucken. Da könnte man auch schneiden lernen. Das war das.
Genau.
Jetzt haben wir die Tierschützer. Tierschützer gerne, alle willkommen bei mir. Ich helfe da. Red mal weiter. Ich weiß nicht mehr, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen.
Bevor die Tierschützer dir die Tür einlaufen, rede ich einfach mal weiter. Genau, ich versuche
ja,
mal.
Ja, bitte.
Vera Birkenbiel hat mal so schön gesagt, ich will jetzt gar nicht erklären, wer Vera Birkenbiel ist, kann man googeln, sieht man dann sofort. Und ich höre ihr so, so gerne zu. Mhm. Und sie hat mal gesagt, wir kommen auf die Welt, also mit dem komplett, was uns erstmal da ausmacht. Und wenn wir erwachsen sind, ist dummerweise dazwischen etwas passiert und das nennt sich Erziehung.
Mhm.
Erziehung zu etwas.
Mhm.
So.
Mhm.
Und auch da wieder, bitte, es geht nicht darum, dass irgendwie jetzt Eltern denken, sie machen Dinge falsch oder Pädagogen bedenken, sie machen Dinge falsch, sondern eigentlich sollte es eigentlich sollte das nicht verunsichern, was wir sagen, sondern vielmehr beruhigen. Dass nämlich ein Eltern, es reicht, gut genug zu sein. Man muss nicht perfekt sein, aber wenn man in diesem gut genug sein Kind sieht und auch so lassen kann, wie es ist und das aushält, das ist, also ich würde mir das so wünschen, weil in den Momenten, wenn ich so gesehen wurde, wie ich bin oder einfach so gelassen wurde, wie ich war, das waren die glücklichsten Momente in meinem Leben. Und ich kann mich auch an Lehrer erinnern oder nicht viele Lehrer erinnern, obwohl ich auf echt vielen Schulen war. Ich habe eine sehr bewegte Schulgeschichte. Ich kann mich an die erinnern, die mich gesehen haben. Ich weiß, wie die aussahen. Ja. Ich könnte die zeichnen. Ich weiß deren Namen. Ich weiß, was die zu mir gesagt haben. Das sind nicht so wahnsinnig viele, aber es waren so tiefe Momente. Und wenn ich mir vorstelle, dass es davon mehr gegeben hätte, das wäre einfach nur fantastisch. Und das ist gar nicht etwas, was ich unbedingt lernen muss im Sinne von Wissen. Natürlich brauche ich ganz viel Wissen, aber das ist die Offenheit, hinzugucken, wo die eigenen Themen sind. Weil die begegnen mir ja, die sehe ich ja, die kriege ich ja jeden Tag mit.
Ich glaube, es geht um noch was ganz Großes. Ich glaube, es geht auch noch um dieses Vertrauen in das Kind haben, Vertrauen in die Entwicklung und Entfaltung eines Menschen. Und ich glaube, das Thema Angst, weil du das gerade nochmal angesprochen hast, auch da gibt es ein paar fantastische Bücher, können wir verlinken.
Ja, machen wir.
Eines der wichtigsten ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr, Gebhardt, meine ich, heißt sie. Also der Titel heißt, ist auf jeden Fall Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen.
Ja.
Und da gibt es ein paar Bücher. Und ich glaube, es ist ganz viel von wegen, das Kind muss das und das muss funktionieren und es muss so funktionieren. Und ich habe gerade eine Szene im Kopf. Da war ich ungefähr 16, 17. Da hatten, also ich bin ja ein Gastwirtschaftskind, da hatten meine Eltern die Gaststätte meiner Großeltern übernommen. Und da waren in der Wirtschaft, im Gastzimmer, waren viele Menschen, unter anderem ein paar Familien, und da waren ein paar Kinder dabei, also zwei, um genau zu sein. Und diese Kinder durften, also die Eltern haben es erlaubt, dass die Kinder über die, das war so eine Eckbank, über diese Bank an der Bank hin und her rennen. Und die waren laut und sind im Lokal rumgerannt und es waren irgendwie alle anderen total genervt. Und genervt war vor allem, das weiß ich noch, mein Vater, der war zwar in der Küche, aber der kam mal kurz in die Wirtschaft rein, hat es gesehen, ist wieder in die Küche und hat, als ich dann in der Küche wieder Essen geholt habe, ich habe bedient, hat er nur von wegen, boah, das ist unmöglich und die lassen ihre Kinder da rumrennen und da muss man doch was machen, da muss man doch mal sagen, dass sie sitzen bleiben sollen und geh rein, mach das. Da war ich nochmal weit entfernt vom Abitur und weit entfernt von einem Pädagogik- und Psychologiestudium. Und ich habe aber damals, komischerweise habe ich mich damals schon sehr dafür interessiert, wie Menschen lernen. Und ich habe mir nur gedacht, ja klar, die müssen jetzt lernen, dass die sitzen bleiben. Und das können die wahrscheinlich noch nicht, weil die sind halt einfach noch jung. Mhm. Und ich habe dann, es fällt mir jetzt gerade ein, während wir reden. Und ich weiß noch, ich bin damals hingegangen und habe zu den Kindern gesagt, was wollten ihr machen, weil rumrennen dürft ihr hier nicht. Und dann habe ich denen, weiß ich noch, Kugelschreiber gegeben und so klein, da gab es damals so kleine Blöckchen, wo man praktisch die Rechnung drauf geschrieben hat. Und dann habe ich denen Blöckchen gegeben und Kugelschreiber und dann waren die wirklich da und haben halt gemalt. Und ich denke, es war halt einfach nichts da für Kinder. In vielen Restaurants gibt es ja mittlerweile so Spielecken oder Eltern nehmen Spiele, also Sachen mit, wo die Kinder sich am Tisch beschäftigen können. Man kann ja nicht von einem kleinen Kind verlangen, und von kleinen rede ich jetzt 2, 3, 4, 5 Jahre, dass es hier 2 Stunden sitzt und zuhört, während die Erwachsenen reden und keiner beschäftigt sich irgendwie mit den Kindern. Das würden ja wir heute noch nicht aushalten. Es sei denn, wir wollen unsere Ruhe haben. Ja. Und da glaube ich, da ging es ja überhaupt nicht drum. Das waren ja keine Kinder, die Erwachsene ärgern wollten im Sinne von, wir rennen hier rum, bis ihr wahnsinnig werdet. Und das ist, glaube ich, auch diese Haltung, mit der man die Kinder auch anschauen könnte, wenn man sie nicht mit der Haltung anschauen will, von wegen, jetzt gucken wir mal, was denen wieder einfällt, um uns in den Wahnsinn zu treiben.
Also ich höre das hin und wieder, dass dann Leute sagen, aber ein Kind muss das lernen. Und Entschuldigung, Anke, in dem Moment muss das Kind einfach mal lernen, auch da still auf seinem Platz zu sitzen. Wir können nicht irgendwie, so, also das sage ich jetzt überspitzt,
gut,
das meine ich also, jetzt nicht so, sondern ich sage es jetzt mal so zu dir, das Kind muss das lernen, da zu sitzen. Und wenn ich dem das nicht beibringe, dann wird es immer über Tische und Bänke gehen. Also irgendwann ist doch auch mal Schluss und dann muss das Kind das doch lernen. Was sagst du da?
Naja, also ganz einfach. Kinder werden nicht über Tische und Bänke gehen, wenn sie Alternativen haben. Warum sollten sie denn?
Ja.
Wenn das jetzt Kinder sind, die sich im Prinzip, die jetzt einen starken, das muss ich wieder, da willst du wieder sagen, es gibt einen Grund.
Ja.
Also angenommen, der Grund ist Bewegungsdrang, dann muss ich als, Bewegungsdrang ist jetzt auch kein nettes Wort, einfach Freude an Bewegung. Dann bin doch ich als Erwachsene wieder in der Verantwortung, dann muss ich schauen, dass ich vielleicht einfach mal das Lokal verlasse, dann gehe ich einmal um den Block oder guck, ob irgendwo ein Spielplatz in der Nähe ist, oder ich gehe vielleicht nicht mit Kindern, die sich noch gar nicht bewegt haben, wenn ich kenne ja meine Kinder als Eltern, also hoffe ich, gehe dann gar nicht erst in ein Lokal. Und also ich zum Beispiel, ich würde das nicht machen.
Ja,
ich würde mit ganz jungen Kindern, ich würde ihnen diese Situation nicht zumuten, warum denn auch? Auch die Idee, oh, das hatte ich neulich erst, da gab es eine Diskussion von wegen Besteck, ab wann müssen Kinder mit welchem Besteck essen können? Solche Fragen mag ich besonders gern. Ich frage dann meistens zurück, können Sie mit einer Hummergabel umgehen? Oder mit einer Schneckenzange, also so ein bisschen außergewöhnliche Dinge. Oder
du hast
wie
es
essen
aber
Sie
mit
Kartoffeln?
Schnecken gerade, ne?
Ja, irgendwie schon. Das soll mir was sagen. Ich weiß auch schon was. Ich sollte langsamer machen mit allem.
Ah, okay.
Langsamer sprechen.
Schau mal, wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen.
Ja, schau mal. Schon haben wir es.
Super.
Ein schönes Coaching.
Danke,
das ist heute mein scheinender Moment.
Nee, ja. Wir hören noch nicht auf.
Das ist heute mein scheinender Moment.
Scheinenden Moment zu kommen. Mach doch. Also, wir sind zwar schon wieder bei der Minute, wo der Zeitwächter sagt, das ist jetzt aber langsam mal. Aber wir müssen noch 2, 3 Sachen sagen.
Ich habe heute die Zeit ausgeblendet. Ich wollte nicht schon wieder Zeitwächter. Ich mag die Rolle Zeitwächter nicht.
Gut. Du bist
entspricht mir nicht.
Aber du hast es jetzt, du hast es jetzt aber durch die Hintertür gesagt. Das ist heute mein scheinender Moment. Du hast nicht gesagt.
Nein, ich habe einfach. Ich habe einfach überlegt, was mir das jetzt sagen will. Das war mein scheinender Moment. Langsamer. Bewusster. Genau. So, jetzt, wo waren wir? Was müssen wir noch klären?
Du hattest noch ein zweites Beispiel. Mit dem Besteck. Können Sie denn mit einer Schneckenzange umgehen?
Ja, oder Hummergabel umgehen und so weiter. Naja, es geht mir einfach drum von wegen, wer sagt denn, ab wann ein Kind was können muss? Was sind denn, gehen wir jetzt dann nach Tabellen vor? Oder wer bestimmt denn darüber?
Eltern brauchen Tabellen und Erzieherinnen und Erzieher auch. Es ist so, wird so oft nach Tabellen,
nee, das glaube ich
aber
nicht.
Es wird so oft danach gefragt, ab wann kann ein Kind das?
Ja, aber die Tabellen sind genau das Thema. Die Tabellen machen den Druck.
Genau.
Und dann sehe ich von wegen, okay, ein Kind mit 12 Monaten muss laufen und mit 5 Jahren muss es mit Messer und Gabel essen können.
Ja.
Und mit keine Ahnung wann was können. Und das erhöht den Druck. Und dann kommt nämlich dieses, oh, mein Kind ist nicht normal. Und das geht nicht und das geht nicht. Und warum hören wir denn eigentlich mit den Entwicklungstabellen auf bei den Erwachsenen?
Ah, super.
Da könnte man auch sagen, okay, super. Erster Sex mit 17. zwei. Naja,
Anke, ich liebe deine Beispiele.
Naja, man müsste halt dann auch schauen von wegen, was in welchem Alter ist denn jetzt normal? Wie viele Scheidungen muss ich denn heutzutage hinter mich bringen, damit ich
ja
normal bin, also im Durchschnitt? Nee, also ich glaube, so läuft's nicht.
Es ist so, so wichtig. Ich betreue ja und habe ja die Kleinen. Und dann werde ich von einem Mädchen immer gefragt, ob sie eine Gabel haben darf. Und natürlich darf sie eine Gabel haben, wenn sie eine Gabel haben darf. Mhm. Sehe ich aber, dass die Gabel noch zu anderen Zwecken genutzt wird, als zum sicher Essen aufpieksen und in den Mund stecken dient, dann tausche ich die Gabel doch noch mal gegen was anderes. Aber nicht, weil ich dann irgendwie dem Kind sage, du kannst das noch nicht, du darfst das nicht. Ich sehe, okay, du bist da noch nicht so weit. Dann möchte natürlich das andere Kind auch eine Gabel haben. Dann gebe ich dem anderen Kind auch eine Gabel. Wenn diese Gabel aber öfter im Ohr der Nachbarin landet als auf dem Teller, tausche ich die Gabel wieder um. Und dann begleite ich das Kind aber auch durch, vielleicht wird es dann auch wütend oder so. Und dann sage ich so, ja, weißt du, wir probieren das irgendwann nochmal mit der Gabel. Natürlich versteht das Kind das ja auch noch gar nicht, also meine Worte, aber es spürt ja meine Haltung. Und ich sage, schau mal, hier habe ich was für dich und das ist dann auch in Ordnung. Also
ja, aber genau das ist der Unterschied. Du gehst hin, du begleitest es, das Kind darf auch wütend sein, du bleibst ruhig und entspannt. Du könntest es auch anders machen. Ne? Du könntest auch hingehen, könntest die Gabel dem Kind aus der Hand reißen, könntest das Kind anbrüllen, habe ich dir gleich gesagt, dass du es nicht machen wir nicht, mit der Gabel wird gegessen und sonst wird da gar nichts mitgemacht. Mhm. Je nachdem, wie du es machst. Und dann ist es einfach. Das Ergebnis ist, du hast einmal ein brüllendes Kind, das unglücklich ist und bei Variante 2 hast du vielleicht auch ein wütendes, brüllendes Kind, das aber dann durch dieses Gefühl begleitet wird. Und das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen für Kinder. Und weil wir dann eben, das hatten wir schon mal im Podcast, dieser Umgang mit den eigenen Gefühlen, der begleitet uns ja auch ein Leben lang. Und wenn wir das gut können, wenn wir unsere Gefühle kennen und mit ihnen umgehen können, Gefühlsmanagement, wir sind ja unseren Gefühlen, das ist ja vielleicht auch noch ganz wichtig, wäre ein schöner Podcast. Wir laden ja die Gunda Frei mal ein, vielleicht können wir da mit der Gunda Frei drüber sprechen.
Definitiv.
Dieser Umgang mit den eigenen Gefühlen, wir sind unseren Gefühlen ja nicht ausgeliefert. Das glauben ja viele Erwachsene, ja so ist es halt, ja so bin ich halt. Ich bin halt eher so der Wütende, wo ich mir denke, ja dann krieg's in den Griff. Du hast Kinder, kümmere dich um dich, das ist deine Verantwortung.
Mir kommt sofort in den Sinn, was Gunda sagen wird, aber ich werde dem nicht vorgreifen. Ich habe ja einige Ausbildungen bei ihr gemacht und dann kommen immer...
Komm, sag kurz was.
Sag kurz was. Nur zu dem Modell, ne, das ABC-Modell der Gefühle und dass wir ja durch unsere Wahrnehmung und Interpretation, wie wir eine Situation sehen und interpretieren, ja auch unsere Gefühle mitsteuern. Aber dann wird Gunda so tolle Beispiele geben, ich werde da gar nicht vorgreifen. Was aber für mich so wichtig an der Sache ist, dass wieder meine Haltung in diesem Moment entscheidet, wie der Moment läuft. Und wie gesagt, ich habe ganz klare Regeln und Prinzipien hier. Wir sind, also auch was Mittagsschlaf anbetrifft, was Essen anbetrifft, was Wickeln anbetrifft, alles gibt es Regeln. Aber diese Regeln, die sind sehr, sehr, sehr flexibel. Dahingehend, dass ich immer gucke, was brauchen die Kinder denn jetzt? Wenn ich das nicht so gut hinkriege und wirklich häufig dann genervt bin oder auch merke, dass ich etwas ruppiger werde im Ton oder dass ich, und dann sage ich nicht, ja, mein Gott, das muss jetzt aber so sein und deswegen werde ich ruppiger, sondern ich gucke, wow, Claudia, was ist denn da los? Ne, und was ich zum Beispiel hier habe, ich habe in der Küche, in der Küchenschublade habe ich Jonglierbälle drin liegen. Und irgendwann habe ich angefangen zu jonglieren. Das hat mit 3 Bällen. Also nicht mit 10, aber mit 3. Und das beherrsche ich mittlerweile sehr gut. Ich habe angefangen und immer wenn ich so einen Moment habe, wo ich merke, mein Gott, ich bin wirklich in Schieflage und die Kinder sind sicher und safe, dann gehe ich an diesen Küchenschublade, an diese Küchenschublade, hole die Jonglierbälle raus und fange an zu jonglieren. Erstmal ist alle Kinder gucken mich an, die finden das immer total lustig, wenn ich die Jonglierbälle rausnehme. Und ich merke, weil ich muss mich ja konzentrieren, damit ich die Bälle auch wirklich in der Luft halte, alle 3. Ich merke, dass ich wieder zu mir komme. Und meistens fallen die dann doch runter, dann laufen die Kinder mit den Bällen weg und dann lachen wir ganz viel. Und dann merke ich, okay, und was brauche ich jetzt? Was brauche ich, damit ich nicht mehr so agieren muss? Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht meine Werte weitergebe, dass ich nicht meine Regeln weitergebe, wenn wir rausgehen. Und ich spreche mit den Kindern ab, dass wir jetzt zum Bäcker gehen, weil da gibt es kleine Mini-Croissants, die der Bäcker uns immer schenkt. Und dann gehen die Kinder immer gerne dahin. Und wenn wir dahin gehen und ich merke, ab einem bestimmten Alter, wenn die auch dahin laufen und so, dass ein Kind meinetwegen immer aus meinem Radius rausläuft. Natürlich muss es bei mir bleiben, weil das ist ja gefährlich.
Ja,
so,
klar.
Dann entscheide aber ich, kann ich diese Situation noch weiter verantworten oder kann ich sie nicht weiter verantworten? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich dieses Kind wahrscheinlich nicht eingenordet kriege, ohne es irgendwie zu fixieren, dann breche ich die Sache ab. Dann sage ich, Leute, ich sehe, also mir ist das hier zu gefährlich. Und deswegen gehen wir heute nicht zum Bäcker. Das ist sehr viel Unmut, was mir dann entgeht. Ja, warum denn? Und nein, und ich mache das jetzt und ich bleib. Also wenn die dann schon 3 oder älter sind. Ich sage, du, da geht es gar nicht rum. Für mich ist die Situation jetzt so, dass sie mir zu gefährlich erscheint. Wir gehen zurück. Und wir probieren es aber gerne morgen nochmal. Weil ich merke, dass ich zu nervös werde. Ich werde zu nervös. Ich merke, ich werde zu autoritär. Ich werde zu eingreifen und dann breche ich die Schose lieber ab. Hab ich dann, gibt dann Geschrei. Aber pegelt sich wieder ein und ich werde auch am nächsten Morgen sofort gefragt. Gehen wir heute Croissants holen? Ich sage mal, ist eine super Idee, probieren wir auf jeden Fall aus. Mir ist es ganz wichtig, dass du in meiner Nähe bleibst, weil ich kann nicht gewährleisten, dass da vorne nicht ein Auto kommt, was schnell um die Ecke. Ja. Meinst du, ne, das kriegen wir hin? Bis dahin, wenn ich sage, du, ich will jetzt keine Namen nennen, bleib bitte stehen, wir üben das heute nochmal. Und eigentlich klappt das. Es klappt dann.
Und warum klappt's? Weil du mit den Kindern in Dialog gehst, weil du bei dir bleibst, weil du die Erwachsene bist und du die Verantwortung übernimmst und die Situation steuerst.
Und nicht, weil ich so toll bin.
Und das ist ja auch dein Job.
Ja, das ist mein Job und es ist jetzt nicht so, oh ja, hier die Claudia macht das irgendwie total super. Ich möchte nicht sagen, dass das immer so war, aber ich habe gemerkt, dass ein autoritäres, ich setze euch jetzt in den Wagen, dann schnalle ich euch eben an, dann bleibt ihr hier sitzen, das widerspricht mir so sehr, dass ich nach Alternativen gesucht habe. Und als ich dann gelernt habe, dass Kinder partizipieren wollen, immer, dass sie mit mir immer in Interaktion treten wollen. Sie möchten Teil der Gesellschaft sein und sie möchten kooperieren. Ja. Kinder wollen kooperieren. Und wenn sie es nicht tun, dann wissen sie gerade nicht wie. Und dann habe ich geguckt, wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Und das war ein Weg. Aber letztendlich erstmal ein Weg, an mir zu arbeiten und zuzulassen, was kommt da alles an? Punkt hoch.
Ja, zum Thema Kooperation könnte ich jetzt nochmal ein Thema aufmachen, mache ich aber nicht, weil ich habe auf die Uhr geguckt, bin doch wieder Zeitwächter.
Genau.
Und also ich finde schon, dass du das besonders toll mit den Kindern machst. Ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal auch beobachten dürfen mit deinen Kindern. Und das, also mir wird da wirklich total warm ums Herz. Und ich würde dir sofort mein Kind anvertrauen. Sofort und ohne Wenn und Aber. Ich würde ganz entspannt arbeiten gehen.
Ja.
Und das ist mein scheinender Moment heute. Der erste war Schnecken, der zweite waren Kinder.
Ja.
Einfach auch mal danke für die Arbeit, die du leistest. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass du einfach, glaube ich, schon ganz, ganz vielen Menschen, die auch bei dir Ausbildungen gemacht haben, da ganz viel mitgeben konntest. Und das finde ich so wahnsinnig wichtig, ja. Dass das nicht nur schön, dass es deine eigenen Kinder erleben durften, schön, dass es deine Tageskinder erleben dürfen, aber noch schöner finde ich, wenn du es in die Welt hinaus scheinen lässt. Danke, liebe Claudia.
Danke, Anke. Ich würde jetzt gerne noch einen Satz dazu sagen und nicht sofort es ausschleichen, weil es gibt einen großen Unterschied zu früher. Ich bin heute, kann ich das total annehmen und sehe das genauso. Ich mache wirklich einen verdammt guten Job. Das hat aber gedauert und ich habe überall Stellschrauben gestellt. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, die alle zu nennen. Aber es war ein Weg dahin. Und weißt du, wem es am meisten Freude macht, so zu sein? Mir selber.
Ja, genau. Ja, das lassen wir so, wie sag ich mal, das nehmen wir mit. Heute sage ich mal, das lassen wir mal so stehen.
Das lassen wir so stehen.
Danke. Ja. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.
Shine on you and me tonight. Where